So, ihr hört das Freisendekombinator für 93.0 bzw. 101,4 im Kabel und jetzt folgt der Nerd Alert.
Alert.
Not alert. So, wir müssen hier kurz unsere Pegel regeln. Pegel?
Ja, genau.
Willkommen hier beim Nerd Alert. Worüber nerden wir denn heute, Kinder?
Über MacTel.
MacTel.
Okay, jetzt machen wir es ein bisschen ordentlicher. So, wir machen heute wieder eine Sendung mit mehreren kleinen und größeren Themen, denn in den letzten 2 Monaten hat sich wieder einiges getan, was insgesamt doch bemerkenswert ist. Wir gucken uns zum Beispiel unseren alten Freund Google an. Denn aus dieser kleinen, harmlosen, süßen Suchmaschine, die aus irgendeinem Keller in Stanford betrieben wurde, wird langsam ziemlich unangenehmer großer.
Langsam ist gut. Aber die sind ja nicht böse.
Datenkragen, wollte ich jedenfalls sagen. Nee, die sind nicht böse.
Die sind ja nicht böse.
Genau. Dann machen wir was noch mit Apple und?
Apple, ja, eigentlich, glaube ich, eine sehr spannende Sache, irgendwie auf jeden Fall für die Geeks und für alle Appleianer. Apple hat angekündigt, ihre Hardware-Plattform im gewissen Sinne zu ändern, also sozusagen das Herz auszutauschen.
Genau, das ist also das technische an der Sache ist gar nicht so fürchterlich interessant. Aber was das eventuell für Implikationen haben könnte in auch nicht hundertprozentig, also beziehungsweise in nicht technischer Richtung, da können wir nochmal genauer drüber nachdenken. Genau.
Dann wollen wir noch, glaube ich, ganz kurz nur erwähnen, dass Leute, die mit Computern arbeiten, auch gern manchmal in der frischen Luft sitzen und trotzdem ihr Internet haben wollen, dass das sehr gefährdet war dieses Jahr und aber dennoch stattfinden wird.
Ah,
da geht's
ja, genau.
Um What the Heck.
Genau, und noch so vermischte kleine Newsbits
genau. Hier
im Nerd Alert. Und traditionell grooven wir uns erstmal nochmal ein mit einem zweiten Stück Musik. Und der neue CD-Player funktioniert komplett super, so wie wir das wollen. Und so, probieren wir es mal so.
Rosemary. Heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upwards, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach. When your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow release. On trial.
Nerd-Alert. Nerd-Nerd. Ja, okay, wir fangen an mit den Newsbits und Willem hat ja schon gerade angedeutet, dass sich etwas getan hat mit unserem Open-Air-Vergnügen diesen Sommer.
Genau. Wir freuen uns ja schon alle relativ lange drauf und es war in Gefahr, muss man erstmal dazu sagen, um was es geht. Im regelmäßigen Turnus von allen zwei Jahren sozusagen findet immer wieder entweder in Deutschland oder in Holland ein wunderschönes Open-Air-Festival statt. Mit wenig Bands, dafür mit vielen Zelten, Klo, Plastiktoiletten oder wie nennt man diese, Dixie-Klos, die umgebaut werden zu Netzwerkverteilern und Vorträgen und ganz vielen netten Leuten. Also im Endeffekt geht es darum, dass man sich auf irgendeiner Wiese trifft, mit seinem Zelt mitnimmt und seinen Rechner mitnimmt und dann im Internet surft.
Genau.
Und naja, dieses Jahr ist Holland mal wieder dran und das Ganze heißt und hat das Motto What the Heck. Und es sah alles gut aus, alle freuten sich schon drauf und dann kam plötzlich eine kleine Panikmeldung. Der Bürgermeister stellte sich quer von diesem Ort, weil er Angst kriegte, dass nur die bösen Kriminellen da sein werden. Irgendwie hat er anscheinend das Wort Hacker so verstanden, das sind ja alles sowieso nur Kreditkartenräuber und Terroristen und wollte das nicht in seinem schönen Ort haben. Norbert, der Ort hieß jetzt nochmal bitte?
Boxtel in Holland.
Boxtel in Holland. Naja, jedenfalls gab das natürlich große Aufregung, weil manche Leute hatten schon ihre Eintrittskarten gekauft und Urlaub hatten wir sowieso schon alle eingereicht und plötzlich war das alles in der Schwebe. Und man kann aber jetzt sagen, es sieht so aus, als ob es doch stattfindet. Also es war so, dass sich anscheinend sehr viele Gruppen und Leute und auch Organisationen gemeldet haben, die dem Bürgermeister umgestimmt haben und ihm versucht haben, klarzumachen, dass das nicht alles böse Menschen sind, die da kommen, sondern im Gegenteil sehr aufgeweckte, gesellschaftlich wache und, wie wollen wir das ausdrücken, beobachtende Menschen. Und dass er dann irgendwann, glaube ich, doch einlenkte, jedenfalls behaupten die Veranstalter, es wird stattfinden. Für die, die jetzt Lust haben, da auch mal hinzufahren, das wird am 27. bis 31. Juli in Boxtel in Holland stattfinden. Ich aus meiner Erfahrung heraus kann sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Bis jetzt war das echt immer super.
Genau, wir werden auch anstreben, dann wie auch immer live vom What the Heck zu berichten.
Live zu berichten?
Wow. wahrscheinlich nur in Schriftform. Also wir haben das jetzt mit unserem technischen Administrator noch nicht genau gemacht. Da wird's auch, das Lustige an der Sache ist, wir haben das, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal genauer erzählt, als wir vom Chaos Communication Camp kamen. Vor zwei Jahren. Das Schöne an der Sache ist, dass, also das ist so ein kleiner Mikrokosmos, der sich da aufbaut. Das sind lauter kleine Iglo-Zelte, wo die Jungs mit ihren Laptops drin sitzen, größere Hauszelte, da bauen sie dann auch ihre Workstations auf und ihren, zum Teil bringen sie ihren ganzen Serverpark mit. Und dann gibt es überall Internetkabel und auch Wireless-Internet und dann wird da richtig abgenördet. Und nörden bedeutet ganz stark Infrastruktur aufbauen, Infrastruktur nutzen. Und deswegen alles, was man irgendwie mit elektrischen Geräten und Infrastruktur machen kann, findet auch statt. Also es gibt neben den Netzwerken, gibt es ein eigenes Telefonnetzwerk, was über diese kabellosen Decktelefone funktioniert.
Und Radio gibt es auch.
Genau, es gibt eine eigene Radiostation, die 24 Stunden super Programm bringt.
Ja, und es gibt aber natürlich auch, es gibt Kommunikationspunkte. Also es sind jetzt nicht nur Leute da, die so wie wir viel am Rechner sitzen, sondern es gibt auch irgendwie viele Leute, die sich einfach mit Technik und Auswirkungen auf die Gesellschaft damit beschäftigen, die sich da treffen. Es gibt künstlerische Gruppen, die da relativ viel veranstalten. Also es ist wirklich eigentlich so ein bisschen wie die Hippies in den 70ern. Woodstock sozusagen für uns in den, im neuen Jahrtausend. Naja, das hört sich, jetzt kommen die ganzen Goa-Leute. So ist es auch nicht. Also.
Das ist auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Angelegenheit. Es sei denn, es ist so heiß wie vor zwei Jahren, weil dann findet einfach gar nichts statt, weil man irgendwie so geschmolzen ist, dass sogar der letzte Hacker eigentlich nur noch nach seiner Mate geschnappt hat und sonst nicht viel getan hat. Wir sind neugierig dieses Jahr. Der Sommer ist schlecht genug, als dass es interessant werden könnte.
Genau, das war so. Dass, sonst nur noch einen ganz kleinen Aufruf. Es stellte sich raus, dass hier Java, haben die meisten Leute in ihrem Browser installiert, ist jetzt nichts Großes, eine Schwachstelle hat, sollte man also auch austauschen, weil Java gilt eigentlich immer als sehr sicher. Jemals wird das immer gerne als sehr sicher verkauft von Sun. Und wenn man jetzt sozusagen ein Plugin oder irgendwie Java installiert hat und das über den Browser nutzt, sollte man mal auf die aktuelle Version gehen, zu finden unter java.sun.com, glaube ich. Ne?
Und das Hauptproblem in der Sache ist, dass jetzt die meisten Rechner, die jetzt irgendwie überall installiert rumstehen und damit fröhlich im Internet surfen, also bei den meisten Betriebssystemen, wenn man mal vom Apple Macintosh absieht, ist die Java Engine kein integrierter Teil in die Update-Mechanismen des Betriebssystems. Also wenn euer Windows euch sagt, hallo, es gibt neue Security-Updates, dann betrifft das nicht eben diese Drittparty-Java Engine. Genau. Das bedeutet, selbst wenn ihr sonst euch irgendwie zupatcht bis oben hin und denkt, ihr seid super sicher, und wenn ihr nicht bei solchen Sachen aufpasst, jetzt gerade speziell so eine sehr mächtigen Sache wie der Java Engine, dann habt ihr vielleicht trotzdem Lücken. Und da wir ja hier irgendwie auch so ein Serviceorgan sind, euer Nerd Alert Response Team einfach mal zu Sun Java gehen. Genau. Und kann man auch so was lernen, kann man auch, ladet euch am besten auch gleich den Java Compiler runter und lernt ein bisschen programmieren. Das macht Spaß, wenn es mal wieder regnet und macht nicht dümmer, können wir für garantieren.
Gut, ja.
Ja, dann eine sehr beliebte Linux-Distribution, weil wir haben ja jetzt irgendwie schon, Java mögen die Nerds ja gerne und was die Nerds auch gerne mögen, ist ja Linux. Und eine sehr bekannte Linux-Distribution ist ja jetzt mal wieder, hat sich aktualisiert.
Debian
Sarge. Nach nur 3 Jahren haben sie es geschafft, eine neue Version herauszubringen, die Woody ablöst. Und wir haben ja hier jemanden, der mir gegenüber sitzt, der diese Distribution auch einsetzt. Und mich würde mal interessieren, ob das überhaupt zeitgemäß ist. Also weil ich habe neulich gelesen, dass einige Pakete bereits wieder nicht mehr aktuell sind.
Also man kann ganz klar sagen, dass es nicht, in bestimmten Bereichen nicht aktuell ist. Also alles, wenn man das jetzt auf dem Desktop nutzen möchte, sind die Pakete, muss ich einfach auch so sagen, nicht aktuell.
Okay, stopp, ich mache ihn mal leise. Wir versuchen ja eigentlich immer hier so ein bisschen so zu reden, dass man uns wenigstens ansatzweise verstehen kann, selbst wenn man irgendwie kein Nerd ist. Deswegen lasst uns nochmal ganz kurz nur ein bisschen ausholen, was eigentlich so eine Linux-Distribution ist. Linux ist ja so ein schönes Open-Source-Betriebssystem. Das bedeutet, jeder, der zu viel Zeit hat oder seinen Computer besonders gern hat, kann daran mitbauen, irgendwelche Komponenten selbst machen. Das Problem ist, dadurch haben wir so eine Art chaotischen Entwicklungsprozess. Das bedeutet, man kriegt irgendwie die Komponente 1 von so einer Distribution an der Stelle A und die Komponente 2 kriegt man an der Stelle B. Also bei Linux ist das besonders, dass wir eine zentrale Stelle haben für den sogenannten Kernel. Das sind die ganzen Systemgeschichten wieder, also heute irgendwie der Kern des Betriebssystems. Und auf der anderen Seite haben wir das Userland, wie es bei FreeBSD heißt, die ganzen Programme, die sozusagen später dann die Applikationen bilden. Da das gerade bei so einer Sache wie Linux, die sehr verteilt irgendwie hergestellt wird, ziemlich schwierig ist, sich dann ein ordentliches System dann hinzustellen, das dann auch funktioniert, gibt es die sogenannten Distributionen. Das sind dann Leute, die setzen sich hin, machen sich die Arbeit, suchen sich die ganzen Komponenten von weltweit irgendwie allen Rechnern, die sie so finden im Internet, zusammen, packen die hoffentlich auf eine CD mit einem kleinen Programm namens Installer, das dann unser Betriebssystem vergleichbar mit so einem Windows-Betriebssystem in einem Rutsch auf unsere Festplatte bringt.
Genau, also zwei ganz bekannte, die man wahrscheinlich häufiger in den Medien gelesen hat, ist SUSE. Und Red Hat, das sind auch genau dieses System. Das sind halt die, eine Paketauswahl treffen, die abstimmen und auf irgendein Medium bannen und dann anbieten, dass man sich's installieren kann.
Genau. Und diese Anbieter SUSE und Red Hat sind kommerzielle Anbieter. Die haben sich als Geschäftsmodell gesetzt, okay, wir machen jetzt irgendwie eine vernünftige Linux-Distribution, die jeder benutzen kann. Und dadurch, dass die Software ja frei ist, können wir die Software nicht verkaufen. Was wir eigentlich verkaufen, ist eine Serviceleistung. Serviceleistung, dass wir uns die Arbeit machen, die Komponenten zusammenzusuchen und so zu konfigurieren, dass sie relativ einfach installierbar sind. Und im Vergleich zu Debian und SUSE im Vergleich zu Red Hat und SUSE ist Debian ein Gegenmodell.
Genau, Debian ist halt auch schon mehrere Jahre, also relativ alt, ist halt damals entstanden in dem ganzen Zuge, wie halt auch Open Source und Linux entstanden ist, dass sich halt, ich glaube, das war der Herr Murdoch, der sich gedacht hatte, irgendwie, einfach auch die Distribution nicht einer Firma, sondern auch die Distribution sozusagen verteilt zu machen. Also die offen zu machen und zu sagen, jeder darf an dieser Distribution teilnehmen und mitmachen. Es haben sich natürlich dann schon Mechanismen und Hierarchien innerhalb gebildet, dass also, damit das Ganze auch funktioniert. Es ist jetzt nicht so, dass da jeder sofort leicht mitmachen kann. Das wird manchmal auch angekreidet, dass es nicht so einfach ist, da irgendwie als Entwickler oder Betreuer von Paketen irgendwie teilzunehmen.
Aber das ist ja vergleichbar mit großen Open-Source-Projekten auch. Wenn ich jetzt irgendwie beim Apache Webserver mitprogrammieren will, dann muss ich auch durch eine gewisse Hierarchie durch, Änderungen reinkommen.
Und also das ist jedenfalls der Unterschied zu den anderen. Also dass da jetzt nicht eine Firma hintersteht oder dass da jetzt irgendwie so eine Person hintersteht, sondern es gibt halt dann sozusagen auch so Vertragswerke und so, und wie sie sich das vorstellen und wie das Ganze laufen soll. Und das Besondere bei Debian war, warum es eigentlich relativ, ja, zu SUSE und Red Hat irgendwie stetig eine wachsende Anhängerschaft fand, die haben frühzeitig eine relativ schon klügerteres oder nochmal ein viel besseres Paketmanagementsystem. Also das, was mir Pakete installiert und was mir Pakete auch irgendwie Abhängigkeiten von Paketen irgendwie auflöst. Sehr technisch jetzt, gehen wir gar nicht weiter drauf ein. Jedenfalls wächst sozusagen, Debian, glaube ich, hat auch irgendwie gilt als dass diese Distribution mit den meisten Paketen.
Und das ist wahrscheinlich auch eines der Probleme, die Debian inzwischen hat.
Das denke ich auch.
So, na schön an die, also Debian war halt ganz lange so das Lieblingskind der Open Source, also die Open Source nicht nur irgendwie als irgendwie billige Sache gesehen haben oder als praktische Sache, sondern auch irgendwie unter ideologischen Gesichtspunkten betrachtet haben, nämlich dass irgendwie freie Software auch was mit freier Meinungsäußerung zu tun haben könnte. Und so ein Prozess sozusagen nicht nur irgendwie die eigentliche Software frei zu ist, sondern auch der Prozess, wie die Software unter die Leute kommt, zu befreien. Und dafür gab es halt diesen Debian-Community-Prozess, kann man das nennen, dass Leute freiwillig in ihrer freien Zeit unentgeltlich diese Distribution gemacht haben. Nun ist Debian so ein bisschen, also so habe ich den Eindruck, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, Debian ist auf gewisse Art und Weise ein Opfer seiner eigenen Popularität. Dadurch, dass Debian so stark gewachsen ist und so viele Pakete jetzt plötzlich zu betreuen hat, wird es sehr schwer, irgendwann mal einen Punkt zu sagen, okay, jetzt ist unsere Arbeit zu Ende, jetzt sind unsere Pakete so stabil einsatzfähig, dass wir sie releasen können.
Ja, man muss also erstmal dazu sagen, dass was Debian auch noch auszeichnet, im Gegensatz zu Red Hat oder SUSE, das mögen wahrscheinlich Red Hat oder SUSE-Anhänger nicht so sehen, aber ist, dass sie bis jetzt jedenfalls versucht haben, unheimlich hohen Stabilitätsanspruch an sich selbst zu stellen. Also zu sagen, dass das wirklich, wenn wir das rausgeben, alles sehr stabil ist. Wenn man zum Beispiel Red Hat oder SUSE vergleicht, erkennt man, dass sie zweimal im Jahr in der Regel irgendeine neue Version rausbringen. Ist ja auch klar, dass ja auch deren Finanzierungsmodell, dass sie immer mal wieder eine neue Version rausbringen müssen. Das hat Debian halt deswegen nicht. Hat aber halt deswegen auch Probleme, weil das, wie gesagt, das, wir haben jetzt zum ersten Mal wieder sozusagen Stable rausgewacht, also die Debian-Leute, und das war jetzt, glaube ich, 3 Jahre her, dass das letzte Mal war. Und ja, also das Problem ist, glaube ich, eher ein bisschen, dass Debian kommt eigentlich aus der Server-Ecke, also hat sich eigentlich nicht irgendwie für den Desktop bis jetzt interessiert, oder hatte sich nicht für den Desktop interessiert, wurde auch deswegen sehr viel auf Server-Seite eingesetzt. Wuchs aber, und auch immer mehr Leute wollten das für ihren Desktop nutzen. Und genau da passiert nämlich das Problem, dass man auf dem Desktop nicht unbedingt irgendwie viel Wert auf die absolute Stabilität legt, sondern manchmal auch einfach lieber mehr ein paar neue Features haben möchte, die schon implementiert wurden, also in den Programmen, in den aktuellen Programmversionen schon da sind, aber zum Beispiel bei Debian dann noch nicht vorhanden waren. Und Debian hat dann so ein verschiedenes Schichtmodell, also es gibt dann, was wir jetzt irgendwie auch ein paar Mal sagen, es gibt so diese Stable, also die stabile Version, darüber gibt es sozusagen so eine Testing-Version da, und darüber gibt es die unstabile Version. In der unstabilen läuft halt relativ viel rein andauernd, da kann es mal passieren, dass man ein ganzes System abschießen kann, ist mir noch nicht passiert, aber theoretisch kann es passieren. Und dieser fließende Übergang ist halt schon ein Problem ein bisschen, ne? Also wie Martin gesagt hatte, wann sperrt man? Wenn man überlegt, dass eigentlich irgendwie die Version, die jetzt rausgekommen ist, glaube ich, auf jeden Fall vor einem Jahr schon hätte kommen sollen. Gibt es auch verschiedene Ideen. Man hat vor allen Dingen ganz interessantes Idee mit so bestimmten Paketen. Was ist, wenn man irgendwann zum Beispiel einen Virus-Scanner hat und Viren-Signaturen? Die kann man ja nicht alle 3 Jahre in so einem Stable updaten. Wie löst man das in dem System? Also das ist den Debianern bewusst. Es gibt da zurzeit sehr heftige Diskussionen. Ich persönlich sage ja auch, dass jetzt, was gerade veröffentlicht wurde, eigentlich nichts für den Desktop zu suchen hat, weil es dafür auf jeden Fall, in dem es auf jeden Fall ist falsch. Es liegt natürlich immer an Anwenderseite. Aber ich für mich zum Beispiel finde das auch veraltet, was da rausgekommen ist. Um das mal zu konkretisieren, es gibt ja GNOME und KDE, zwei beliebte Fenstermanager, also das an Software, was einem sozusagen die Rahmenbildchen darstellt. Also wenn man dann ein Programm startet, dass man mit der Maus was machen kann und dass man so eine Startleiste hat und Programme auswählen kann, sind nicht in der aktuellen Version in Debian jetzt, in der jetzt veröffentlichten stabilen Version enthalten, sondern in der vorletzten Version. Das liegt daran, weil die halt relativ ausgiebig testen, um das auch wirklich zu wissen, dass es stabil ist. Nur ist in der Zeit natürlich schon wieder eine neue Version entstanden. Und
was mich in diesem Zusammenhang eigentlich interessiert, und jetzt gucke ich ganz unauffällig zu meiner linken Seite, es gibt ja, also halt es gibt halt auch bei Linux weitere irgendwie freie Distributionen, aber in der BSD-Welt ist ja dieses einerseits überhaupt diese Art, also halt überhaupt der Begriff Distribution ist ja schon ganz anders belegt. Und zweitens ist das ja, soweit ich weiß, auch alles ein Community-Prozess, der aber nicht vergleichbare Probleme hat wie Debian.
Ja, also ich kann in diesem Zusammenhang aus meiner Warte nur von FreeBSD berichten. Also das ist sozusagen vergleichbar mit einer Distribution unter Linux. Es gibt 3 BSD-Derivate, OpenBSD, NetBSD, FreeBSD. Ich setze zu Hause FreeBSD ein. Und da ist es so, also die Probleme existieren deshalb dort nicht, weil das Betriebssystem A nicht so groß ist wie zum Beispiel eine Debian-Distribution im Bereich der committenden Entwickler. Committende Entwickler sind diejenigen, die Schreibzugriff auf die Sourcen haben, von den Paketen, die man installieren kann über das Betriebssystem. Also ich habe letzte Woche noch zufällig Zahlen im Kopf. Die Leute, die bei FreeBSD Schreibzugriff auf das sogenannte Repository haben, da wo diese Sourcen, aus denen man die Pakete kompiliert, drin sind. Das sind 300 Leute. Also ich denke mal, das sind wesentlich weniger als bei einem Debian-Entwicklungsprozess.
Also ist Debian doch irgendwie Opfer seiner eigenen Größe?
Ja, es ist ja, also es ist auf jeden Fall, muss irgendwas passieren. Das denke ich, ist meine Meinung. Also da gibt es unterschiedliche Meinungen. Das ist halt ein Community-Prozess, das wird jetzt diskutiert. Ich denke, es muss auf jeden Fall was passieren. Andererseits bietet es ja Firmen wie Ubuntu gerade die Möglichkeit, die basierend auf Debian sozusagen eine aktuellere Version rausbringen. Also die sagen, wir nehmen immer irgendwie das Unstabile von Debian, tauen da sozusagen teilweise auch noch Sachen rauf, die in Debian noch gar nicht vorkommen. Und also die dann ganz bewusst auf den Desktop abzielen und das auch umsonst irgendwie machen. Also vielleicht wird es sowas irgendwie, dass man sozusagen irgendwann, das ist auch eine Idee, man macht so eine Basis Debian und darauf basieren wieder andere Distributionen. Also das ist so, das ist sehr im Fluss gerade. Ich denke aber, dass Debian sich schon bewusst ist, dass das, so wie es im Moment läuft, nicht lange laufen kann oder nicht gut laufen kann. Man, wie was verliert man auf jeden Fall eine ganz bestimmte Ecke, weil selbst ich bezweifle selbst serverseitig, dass das Konzept immer funktioniert. Also, weil wer will schon auf serverseitig manchmal so eine 3 Jahre alte PHP-Version laufen lassen oder so irgendwie.
Aber nicht, dass das denen jetzt so geht wie der Gentoo-Distribution, deren Chefentwickler gerade resigned hat und zu Microsoft gegangen ist, um dort den Community-Prozess und Open Source verständlich zu machen, weil Microsoft hat das ja nicht so im Blut. Also drauf achten, Debian weiterhin gut bleiben und überhaupt.
Also ich würde sagen, damit verlassen wir dieses Thema. Wir haben es.
Wir wollten trotzdem, glaube ich, Debian kurz noch gratulieren, dass sie es geschafft haben, überhaupt Stable mal hinzukriegen.
Hut ab. Ja, schön. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz in die Musik und reden dann über eins unserer beiden Themen.
Ich werde bestimmt von allen Debian-Leuten schlagen in Zukunft. Spießrufen laut.
Ja, vielleicht gehen wir doch nicht in die Musik. Das funktioniert wieder alles hervorragend hier. Ich bitte um Entschuldigung und bin auch ratlos. Norbert, du hältst jetzt das Mikro unterhaltend.
Okay, also wir können ja die beiden Themen etwas anmoderieren. Also ein Thema wird, wie gesagt, der Wechsel der Firma Intel im Bereich der Prozessorplattform sein. Die haben sich also entschieden, von der PowerPC-Plattform wegzugehen, die von IBM ja hergestellt wird sozusagen, und zu Intel zu wechseln. Und das zweite Thema?
Das zweite Thema ist Google, unsere Suchmaschine des Vertrauens, die immer böser und böser werden. Pull up at the function and you know I Kodak. To all the party people that are on my phone, Zach, I got more action than my man John Moe, and I got mad hits like I was Rod Carew. Because you can, you won't, and you don't stop. Because you can, you won't, and you don't stop. You know you can, you won't, and you don't stop. And I could be back to you, yeah. Schubladi,
Nerd Alert,
Schubladar. Ja, wir sind hier beim Nerd Alert und wir reden über Themen, die die Welt berührt, nämlich dass Apple gewagt hat, anzukündigen, 2007 die Prozessortechnologie zu wechseln.
Ja, vielleicht sollte man da wirklich, das ist jetzt, wir machen uns lustig, aber es war schon ein kleiner Knaller, wenn man mal ehrlich ist. Weil also Apple hat ja auch die Eigenschaft, das alles immer geheim zu halten und wirklich irgendwie dann kurzfristig zu präsentieren. Und das haben sie drauf, muss ich echt sagen. Also im Gegensatz zu Microsoft, die ganz früh immer Sachen präsentieren, lange bevor sie überhaupt fertig aus der Planung sind und Jahre bevor sie überhaupt irgendwie in die Entwicklung gehen, macht Apple genau umgekehrt. Kurz bevor sie überhaupt wissen, dass sie es irgendwie machen, wenn sie schon lange wissen, dass sie es machen, verkündigen sie es ganz kurz vorher.
Genau.
Martin hat das ja mal so schön ausgedrückt, dass Jobs Reality Distortion Field, hast du gesagt.
Genau. Das Steve Jobs Reality Distortion Field ist ein inzwischen relativ gut dokumentiertes Phänomen, dass alle Menschen, die in einem gewissen Umfeld von Steve Jobs oder von Äußerungen oder sonstigen Ausstrahlung von Steve Jobs kommen, das kann auch irgendwie in einem Webcast sein, komplett gleich sämtlichen Sinn für die Realität verlieren und das, was his Steveness von sich gibt, für bare Münze und gleichzeitig für das beste seit geschnittenem Brot halten.
Genau, und um was geht es denn jetzt?
Genau, wir sollten eher zwei Sachen, wir sollten irgendwie einerseits ein bisschen ausholen, ein bisschen was über diese verschiedenen Prozessortechnologien erzählen, also dann auch immer erklären, warum es überhaupt Sinn ergibt und gleichzeitig mal gucken, warum, wo Apple herkommt, prozessortechnisch.
Also irgendwie jetzt nochmal ganz kurz auf den Punkt bringen, Steve Jobs hat halt verkündet, das ist der Obermufti von Apple, nur um das nochmal für die Leute, die das vielleicht gar nicht wissen, Apple ist eine Computerfirma und der hat verkündet, dass sie von einer bestimmten Prozessorarchitektur auf eine andere Architektur jetzt wechseln wollen, nämlich die Intel-Architektur. Und was das genau ist, werden wir gleich jetzt nochmal genauer auseinandernehmen. Intel kennt ihr alle von Windows. Also Windows läuft auf Intel-Architektur. Also eigentlich nennen wir das x86-Architekturen. Und das ist so eine kleine Sensation, fand ich auf jeden Fall schon. Hätte man nicht erwartet, weil eigentlich...
Das war im Endeffekt, also halt dieser Unterschied in der Prozessortechnologie war eins der Hauptalleinstellungsmerkmale von Apple-Computern. Wir gucken mal ein bisschen zurück, wann ist das losgegangen mit diesen Heimcomputern? Das muss 1980 sein, bin ich da einigermaßen so
79,
drin?
79, glaube ich, kam, der war ein Apple II raus.
Genau, so, ne? Also es gab irgendwie den Apple II und parallel dazu hat IBM den IBM PC rausgebracht. Über die nächsten 20 Jahre oder eigentlich innerhalb von 10 Jahren war so dieser Plattformstreit eigentlich entschieden. Damals gab es noch viel mehr andere Technologien. Damals gab es irgendwie 50 verschiedene Computer, man erinnert sich ja noch irgendwie an Amiga. Sachen wie Amiga, Atari, an diese Sinclair. Ganzen, genau, ja, und diese ganzen japanischen Dinger, die da irgendwas gemacht haben. Im Business haben sich aber eigentlich nur zwei Computer richtig festgesetzt. Das war nämlich der Apple II, der jahrelang Marktführer war. Apple war relativ lange sehr weit vor IBM oder Microsoft. Die haben das mehr oder weniger selbst dann verloren, diese Führung, aus eigenen Fehlern. Und gleichzeitig eben diese IBM-kompatible Architektur, die sich in dem Unternehmen relativ schnell durchgesetzt hat, nicht gerade, weil sie besser waren, sondern weil eben diese drei Buchstaben hinterstanden, IBM. Und IBM waren auch die Leute, die Großteil der restlichen Rechentechnik von den Firmen hergestellt haben. Dementsprechend, wenn man irgendwie dann einen Computer kaufen sollte, war es einfach zu sagen, ich kaufe einen IBM-Computer, als ich kaufe hier irgendwie diese obskure britische Prozessortechnologie.
Und weil IBM damals gesagt hat, die Architektur dürfen Firmen beliebig lizenzieren und
nachbauen.
Genau, das
würde ich auch sagen. Das war, glaube ich, ein ziemlich großer ausschlaggebender Punkt.
Genau.
Weil Apple halt immer sozusagen auch irgendwie das geschlossen gehalten hat und halt auch immer ihre Rechner verkauft werden sozusagen. Jetzt weiß man ja, man hat, glaube die wenigsten haben wirklich ihren Windows-Rechner von IBM gekauft. Also
ja, IBM hat ja dadurch irgendwie auch verloren. IBM hat die Art der Architektur des Prozessors und insgesamt die Rechnerarchitektur freigegeben, dass andere Firmen Compaq in erster Linie, also Compaq waren die das dann irgendwie Mainstream gebracht haben, andere Firmen konnten IBM-kompatible Rechner rausbringen und dementsprechend hat IBM sozusagen das Monopol auf dem Markt verloren. Dafür haben sich diese Rechner aber stark verbreitet. Apple hat immer das andere Geschäftsmodell. Also halt irgendwie, wir haben das eine Geschäftsmodell, das sind eben diese IBM-Intel-Rechner, weil die haben damals alle Intel-Chips benutzt, die ein gekauftes Betriebssystem, nämlich Microsoft Windows oder damals früher noch Microsoft DOS benutzt haben. Es gab noch eine Reihe von anderen Betriebssystemen, die auf der Intel-Architektur liefen. Die sind dann nach und nach alle von der Bildfläche verschwunden. Wir reden nachher wahrscheinlich noch so ein bisschen über OS 2, was so der Hauptkonkurrent für eine Zeit war. Apple hat das andere Geschäftsmodell. Die haben immer Hardware und das Betriebssystem stark miteinander gekoppelt. Also man konnte irgendwie ein Apple-Betriebssystem nicht kaufen, ohne dass man Apple-Hardware gekauft hat. Und wenn man Apple-Hardware gekauft hat, hat man auch das Betriebssystem mitgekauft. Was sich bis heute eigentlich zumindest, also Apple haben nie in den letzten 10 Jahren nie das riesengroße Geschäft gemacht im Vergleich zu Microsoft oder Intel, haben sich aber durch diese, also irgendwie über diese Art und Weise des Geschäftsgebarens sehr gut immer noch am Markt gehalten.
Genau. So. Und jetzt zurück zu dem Prozessor. Prozessor kann man, glaube ich, schon sagen, ist sozusagen das Herz. Ja, wollen wir mal so sagen, das Herz des Rechners. Ne? Also das ist genau die Einheit, die nachher das Rechnen durchführt, die einfach agiert sozusagen auf oder reagiert oder ich weiß nicht, wie man das am besten sagen.
Und genau, ein Prozessor ist auch dafür zuständig. Ein Prozessor ist wirklich halt mehr oder weniger, der Computer ist der Prozessor und dazu gibt es dann noch Peripheriegeräte, wie die Grafikkarte, die sich um die Grafik kümmert, die Soundkarte, die den Sound macht und irgendwelche Schnittstellen, wo ihr dann eure Maus und euren Drucker anschließen könnt.
Das hören wir dann, ja, ist auch noch, ist egal. Ich überlege gerade, ob man das Hirn besser als das Herz, ne? Aber ist ja egal.
Das ist sowohl als auch. Es ist irgendwie das Hirn ist berechnet, aber es ist auch das Herz, das die Daten irgendwie wie den Blutstrom pumpt es die Daten. Alle Daten gehen sozusagen einmal durch das Herz, durch die Arterien des Computers.
Über das Motherboard, das Venensystem sozusagen.
Ne? Korrekt.
Zu ihren bestimmten. Ja, und das war natürlich auch immer, es ging halt also nicht immer nur ums Betriebssystem bei Apple und Intel. Wir nennen das jetzt mal so die Apple-Welt und die Intel-Welt. Also es ging dann nicht nur drum um die Software, was wir ja jetzt auch schon erfahren haben, dass das unterschiedlich war. Also es war einmal diese Windows-Welt und es gibt einmal die Apple-Welt. Also da war nicht, sondern es war auch wirklich so eine Hardware-Sache, weil die beiden halt auch verschiedene Hardware irgendwie sich irgendwie nutzten.
Es gibt so zwei Schulen, also traditionell kann man sagen, es gibt zwei Schulen der kleinen Prozessorkunde. Also wenn man einen Prozessor konzipiert und gebaut hat, wir reden jetzt eigentlich auch wieder vor 10 bis 15 Jahren. Inzwischen hat sich das ein bisschen aufgeweicht, aber wir machen das jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß, um das klarer zu machen. Also sagen wir, es gibt, wenn man sich jetzt theoretisch Prozessoren betrachtet, gibt es zwei Lager. Es gibt einmal die Lager, die sagen, wir wollen einen möglichst mächtigen Prozessor, der möglichst viel kann, aber das zum Teil dann irgendwie, also der hat dann einen sogenannten großen komplexen Instruction Set. Genau. Der versteht viele Befehle.
Ja. Das heißt, der eine hat einen kleinen Wortschatz, ja, das ist genau formuliert das darüber, dass er halt aber sehr viele unterschiedliche Kombinationen und Sätze bauen kann. Dadurch teilweise vielleicht auch etwas längere Sätze braucht. Der andere hat einen großen Wortschatz und man kann mit wenig Wörtern das Gleiche ausdrücken sozusagen. Und
dafür fällt es dem mit dem großen Wortschatz sehr viel schwerer, seine einzelnen Worte irgendwie zu formulieren, als dem mit dem kleinen Wortschatz. Der kleine Wortschatz ist so ein Dieter Thomas Heck, der haut die Worte einem so nur um die Ohren, während der mit dem großen Wortschatz, der muss manchmal auch, braucht man länger, bis er dann so irgendwie sein Fremdwort ausgesprochen hat. Also, und jetzt gibt es eben diese beiden Schulen. Die einen sagen, wir wollen einen Computer mit einem kleinen Wortschatz, der schnell reden kann, weil 90% der Worte, die ich sagen will, sind sowieso einsilbig. Die sagen, gib mir über das Wasser und nicht komplizierte Sätze. Wenn die anderen sagen, ich möchte lieber jemanden mit einem großen Wortschatz, der mir ermöglicht, mit möglichst wenigen Worten komplexe Sachen zu sagen. Weil eigentlich, was ich machen will, ist die ganze Zeit komplex. Diese beiden Schulen für Prozessoren nennen sich eben CISC. Das ist der Intel-Approach, das sind eben die the Complex Instruction
viele
Set.
Viele Wörter, ne? Viele Wörter, jede Aufgabe genau. Sozusagen ein eigenes Wort und nicht irgendwie aus wenigen Wörtern wie das aufzubauen.
Genau, und das andere ist
sehr blumig heute.
Ja, super.
Aber ist, glaube ich, gut. Wir sind eine gute Rechnung.
Und das andere ist RISC, das ist das Reduced Instruction Set. Das sind irgendwie die kurzatmigen mit nur 5 Worten. Und ja, die Prozessoren haben auch andere Unterschiede. Ich weiß gar nicht, wie tief wir da reingehen sollten. Genau genommen ist das Hauptproblem der Intel-Plattform jahrelang gewesen, dass sie versucht haben, so etwas zu erhalten, was sich Backwards Compatibility nennt. Das bedeutet nämlich, dass wenn man heutzutage einen Intel-Prozessor kauft, dann ist man immer noch in der Lage, darauf die Programme laufen zu lassen, die vor 20 Jahren auf dem 286er gelaufen sind. Weil irgendwie diese alten Strukturen des Rechners aus Zeiten, wo man früher irgendwie nur 4 Kilobit Hauptspeicher hatten statt 4 Gigabyte, die sind alle mitgeschleppt worden.
Genau.
Ja, während.
Genau, und die Apple-Plattform, die hat dieses Problem nicht gehabt, aber was zum Teil daran lag, dass sie jetzt bereits das zweite Mal die Prozessortechnologie wechseln, also die Prozessortechnologie, die sie eingesetzt haben. Da gab es natürlich schon Steps, dass diese Prozessoren schneller wurden, dass sie mächtiger wurden. Die waren in sich, also die Linie in sich war natürlich abwärtskompatibel, aber Apple hat irgendwann schon mal die Prozessortechnologie vom Motorola 68.000 sozusagen gewechselt zum PowerPC. Das ist der im Moment noch eingesetzt wird. Und wann hat das stattgefunden, wisst ihr
das?
Wobei
dieser Motorola ja auch trotzdem ein RISC-Prozessor war. Also von dem Grundkonzept, den Apple verfolgt hat, waren es immer wenige Worte dafür, aber halt schnell. Das Problem, das vielleicht nochmal, kann man das so grob ausdrücken, auf so einem Rechner gibt es nicht einen Redner nur, sondern es gibt viele Redner, die aber einzeln zu Wort kommen müssen. Und da unterscheiden sich zum Beispiel die beiden Sachen, wie leicht man immer den einen wieder... Ja, das ist wahrscheinlich nicht, aber das muss man ja schon, damit man es ein bisschen klarer macht, oder ist das zu kompliziert?
Ihr lacht so. Wir machen mal eine Sendung, wo wir den Bundestag abbilden auf einer Touring-Maschine. Das kommt irgendwie so der Sache jetzt ziemlich nah. Okay. Viele Redner, die irgendwie reden. Ja, aber es stimmt tatsächlich.
Also das war deswegen man diesen wenigen Wortschatz hatte. Das Problem ist ja, das wisst ihr ja auch zu Hause, ihr habt nicht nur ein Programm meistens laufen. Ihr surft, hört Musik dabei. Dann habt ihr noch irgendwie euer Peer-to-Peer-Programm und ladet euch was runter und natürlich nur legale Sachen, ne? Und dann läuft noch ein BitTorrent. Auf jeden Fall ist es so, dass viele Programme ja eigentlich, also es wirkt für euch so, als ob die gleichzeitig laufen. Im Endeffekt laufen sie ja nicht wirklich gleichzeitig. Jetzt könnten wir es sehr verkompliziert, so ein bisschen laufen sie vielleicht doch gleichzeitig, aber gehen wir mal davon aus, sie laufen nicht gleichzeitig, sondern werden immer wieder ganz schnell gewechselt. Und da ist genau der Punkt so, dass man mit den vielen Wörtern, wo man lange Sätze bauen kann, sozusagen, das ist nicht ganz so ideal formuliert. Wenn man den verdrängt und den anderen reden lässt, muss er manchmal wieder von vorne anfangen zu reden. Und das will man nicht. Das geht natürlich, wenn man mit vielen kleinen Wörtern irgendwie sozusagen oder eine Grammatik hat, die nur viele kleine Wörter benutzt und kurze Sätze, dann kann man besser einteilen und sagen, jetzt darf der Nächste. Und das ist so eine Unterscheidung, die man irgendwie hatte bei diesen RISC- und CISC-Prozessoren.
Eine andere Unterscheidung war weiterhin der Energieverbrauch. Das ist irgendwie eine Sache, die inzwischen auch nicht mehr so ein Argument war, aber gerade so die ganzen 90er Jahre ging hinüber, war es so, dass diese RISC-Prozessoren sehr viel weniger Strom verbraucht haben als die Intel-kompatiblen CISC-Prozessoren. Das hatte die Eigenschaft, dass Rechner, die Power-PCs, also Apple-Rechner, die Power-PCs benutzt haben, relativ lange zum Beispiel keinen Lüfter brauchten und dementsprechend verhältnismäßig leise sind. Und auch immer noch so die iBooks, die jetzt noch verkauft werden, oder auch der Mac Mini, die jetzt alle noch irgendwie Power-PCs benutzen, haben entweder ganz kleine Lüfter oder gar keine, sind also verhältnismäßig still. Was einfach damit zusammenhängt, ein Prozessor, der nicht viel Strom verbraucht, der wird auch nicht besonders heiß, muss dementsprechend nicht so stark gekühlt werden.
Genau. Und die dritte, um das jetzt nochmal vervollständigen, ist die Herstellung. Wenn ich viele Wörter habe, brauche ich ein großes Wörterbuch sozusagen. Also ich brauche sehr viele unterschiedliche Sachen, ich muss viele Fälle abfangen, weil die teilweise fast das Ähnliche ausdrücken, nur mit anderen Wörtern, während ich mit natürlich wenigen Wörtern das viel leichter sozusagen brauche, ein kleines Wörterbuch. Das war dann auch so ein Punkt. In der Herstellung hat der eine wesentlich mehr Transistoren als der andere. Ich glaube, damit haben wir die drei, das sind wahrscheinlich nicht alle, aber die drei sozusagen grundsätzlichen Unterschiede. Das ist wirklich, man kann glaube ich sagen, das sind unterschiedliche Philosophien hinter. Und das hat sie natürlich übertragen einmal in diese Windows, also besser gesagt Microsoft-Intel-Welt und einmal in die Apple-Welt.
Ja, das Lustige an der Sache ist natürlich, dass irgendwie dem Benutzer des Computers sowas, glaube ich, alles überhaupt nicht aufgefallen ist. Das war ganz stark, also gerade was mit Prozessortechnologien, das waren ganz stark einfach Marketing-Argumente. Irgendwie die Intel-Leute waren sehr, sehr schnell dabei, ihre Prozessoren sehr hoch zu takten. Taktfrequenz bedeutet im Endeffekt, also wenn wir jetzt wieder bei der Analogie des Herzens sind, irgendwie je schneller euer Herz schlägt, desto schneller wird euer Blut durch eure Blutbahnen gepumpt. Genauso ist das mit so einem Prozessor. Der taktet auch, also der pumpt im Endeffekt, und je stärker, schneller er pumpt, desto schneller fliegen die Daten durch die Gegend. Und diese Apple-Rechner waren immer sehr viel niedriger getaktet, weil sie einfach so einen hohen Takt nicht gebraucht haben, auf der Grund und Art und Weise, wie der PowerPC funktioniert hat im Vergleich zu den Intel-Rechnern. Also hatte man immer so einen Intel-Rechner mit 800 Megahertz im Vergleich zu so einem Apple-Rechner, der da nur 300 Megahertz hatte. Und Apple hat dann immer argumentiert, ja, aber wir sind mit 300 Megahertz viel, viel schneller als ihr mit 800 Megahertz. Aber die Zahlen allein waren damals so ein reines Marketing.
Genau, und das ist dann die Zahlen, das ist ja auch eine klassische Intel-Erfindung. Da sind sie ja auch jetzt inzwischen von weg, weil sie irgendwann gemerkt haben, dass damit kommen sie nicht weit. Aber das hat ja jahrelang, also ich glaube die ganzen 90er Jahre über, können wir sagen, hat Intel das massiv gepusht, dass wir über den Takt sozusagen die Qualität des Prozessors.
Genau, und jemand, der sich so einen Computer kauft, der weiß natürlich gar nicht, was das irgendwie bedeutet, 800 Megahertz, der denkt, 800 ist besser als 300.
Na, ich glaube, das haben schon die Intel-Leute, also weil das Intel so vermarktet hat, diese 1 Gigahertz, 1,5 Gigahertz, 2, also, und das war, glaube ich, jetzt wechseln wir das Thema gerade, aber das ist ja genau das, was sie mit dem Centrino eben das Problem hatten, da wieder wegzukommen, zu sagen, jetzt haben wir einen, der weniger getaktet ist, aber der ist trotzdem schneller. Aber das ist jetzt an das Thema weg. Vergessen wir jetzt einfach wieder. So, jedenfalls gibt es ja an diese beiden Prozessoren Techniken oder Grundphilosophien.
Genau. Und das Interessante an der Sache ist jetzt, dass irgendwie, jetzt kommen wir eigentlich schon genau zum Knackpunkt, dass Apple jahrelang, also wirklich irgendwie seitdem sie diesen Power-PC eingeführt haben, den sie auch mit entworfen haben, zusammen mit IBM Motorola, haben sie zusammengetan, ein Konsortium gegründet, haben ihren eigenen Chip entworfen, der so unglaublich stärker dem Intel-Chip überlegen ist. Und dann haben sie wirklich 10 Jahre lang in jeder einzelnen Keynote wurde immer gesagt, ja, und durch unsere Chip-Technologie sind wir so viel besser als diese ganze Intel-Welt und sie tun uns ja so leid. Bei uns geht das alles so viel besser. Bis vor ja, ungefähr genau 7 Tagen muss das gewesen sein, als Steve Jobs dann auf die Bühne gekommen ist und angekündigt hat, jetzt wird alles total super. Wir wechseln auf Intel-Chips.
Hell froze over.
Genau. Und das Interessante ist, dass es sehr lange schon diese Gerüchte gab. Also es gab irgendwie schon irgendwie, glaube ich, seit 10 Jahren gibt es immer wieder irgendwelche, dass irgendwelche ja, Leute, die man eigentlich nicht fragen will, weil sie sowieso in erster Linie nerven, nämlich sogenannte Analysten, so Leute aus der Gartner Group oder so, die haben immer gesagt, ja, Apple muss auf Intel-Chips wechseln. Das gab einmal im Jahr gab es einen Artikel, der das irgendwie irgendwie vorausgesagt hat, dass es passieren wird oder dass sie es machen sollten. Und stetig ist es nicht passiert und stetig wurde es dementiert. Und so langsam, als es sich wirklich so eingegroovt hat, okay, es gibt diese Artikel, aber Apple wird trotzdem nie wechseln, kommt jetzt diese Meldung, dass sie es doch tun. Warum?
Wollen wir das nach dem nächsten Musikstück klären, um den Spannungsbogen einfach jetzt hochzuhalten? Genau.
So, ihr könnt jetzt alle überlegen, warum macht Apple sowas? Warum wechseln die? Ich glaube, die spinnen. Was soll denn das? Und
sind die gekauft worden von Gartner?
Bestimmt. I don't know if it's true, but someone said they had a gun. I told my parents I go out, I need another scene. I don't know where, I don't know when, I don't know what I mean. And as the story begins, I start to think about the end. I think about my Rooney and his invisible friend. The company collects a colony of drunken dogs. I don't know where, I don't know when, I don't know what I want. What I want, what I want, what I want. Combat songs and traffic, but they pass me on my way. But if you want to go, please just let me know. Combat songs and traffic, but they pass me on my way. But if you want to go, please just let me know. Baby mama drama hits me on the second floor. I came around to see the Beatles, my Eleanor. The filthy $50 marks my way into the scene. I don't know where, I don't know where, I don't know what I mean. And as Blinker Blinker says that I'm a Rooney's friend, I turn around to see you join the company of men. The Fender sons are drunk, the dogs run around the park. I don't know where, I don't know when, I don't know what I want. What I want, what I want, what I want. Combat songs and traffic, but they pass me on my way. But if you want to go, please just let me know. Combat songs and traffic, but they pass me on my way. But if you want to go, please just let me know. You let me know when trouble comes along. I'm on my own against the wonderwall. You let me know when trouble comes along. I'm on my own. Wir werden noch weiter diskutiert, während gerade noch Timid Tiger ausgelaufen ist. Ihr hört den Nerd Alert auf FSK 93.1.4 im Kabel. Wir reden über die gerade vollzogene Ankündigung, dass Apple Computers aus Cupertino, USA auf Chips der Firma Intel USA Silicon Valley wechseln.
haben versucht gerade noch von dem Lied irgendwie zu erklären, dass die Hardware irgendwie schon was damit zu tun hatte, warum man irgendwie Apple oder Windows genommen hat oder sozusagen Power-PCs oder Intel-Prozessoren, CISC-Prozessoren, dass das schon irgendwie mit irgendwie zu diesem ganzen Mythos Apple gehörte, dass sie eine ganz eigene Hardware hatten.
Genau. Wir gehen jetzt weiter. Alles weiter, was jetzt kommt, sind alles Spekulationen. Ja,
jetzt bewegen wir uns auf dem rutschigen Boden der Analysten,
genau, und Spekulanten. Jetzt kommt die Gartnergrube in uns zum Sprechen.
Und genau. Das ist auch ganz lustig, weil das, glaube ich, in jedem irgendwie Moment auslöst, zu spekulieren, dieser Wechsel. Jedenfalls alle die so ein bisschen irgendwie da bis jetzt das verfolgt haben irgendwie.
Nein, das Problem ist ja nicht, dass Steve Jobs auf die Bühne geht und sagt, wir wechseln auf Intel deswegen, sondern Steve Jobs geht auf die Bühne und sagt, also halt, und dann die wahren Gründe sagt, sondern was Steve Jobs natürlich macht, ist, er geht auf die Bühne und sagt, wir wechseln zu Intel, weil wir die besten Computer der Welt bauen wollen. Und dann klatschen alle. Aber ich meine, das ist natürlich, vielleicht ist das auch der wahre Grund, aber warum war der beste Computer der Welt letzte Woche noch mit einem Power-PC und warum ist der beste Computer der Welt diese Woche plötzlich mit einem Intel-Prozessor?
Ja, plötzlich und diese Woche passt vielleicht nicht ganz. Also wechseln wollen sie ja zum ersten Mal, glaube ich, in 2006. Da soll also der erste Computer von Apple mit einem Intel-Prozessor auf den Markt kommen und die komplette Hardware-Basis wollen sie mit Intel-Chips bestücken in 2007. Aber ein profaner Grund kann sein, dass sie weniger Strom verbrauchen. Also Intel da eine Roadmap vorgelegt hat, die ein sehr gutes Watt-per-Leistungsverhältnis verspricht.
Gut, das müssen wir, glaube ich, jetzt mal ein bisschen genauer erklären. Also, wir haben ja jetzt gemerkt, irgendwie bis vor kurzer Zeit, also bis Intel sozusagen den Centrino rausgebracht hat, war eigentlich so die Kenngröße oder die Messgröße für Prozessoren der Takt.
Also die Megahertz.
Der Megahertz und später dann das Gigahertz.
Ja, genau.
So. Und ja, irgendwann merkte man, dass man jetzt so schnelle Takte hat, dass das zwar sensationell schnell ist, teilweise viel zu schnell für den normalen Office-Anwender, aber dass es auch wahnsinnig viel Strom verbraucht. Und das war gerade so, dass man ja auch sagen kann, in den letzten Jahren, haben sich zum Beispiel Notebooks auch massiv durchgesetzt. Gerade Notebooks, also portabel zu sein, mobil zu sein mit seinem Rechner, also sozusagen gar nicht mehr die Steckdose dabei zu haben, sondern eine Batterie, verlangt plötzlich, dass man nicht so viel Strom verbraucht. Man möchte aber ja weiterhin möglichst irgendwie trotzdem nicht ewig warten, wenn man was macht. Deswegen hat sich sozusagen, neuerdings ist es sozusagen der neueste Trend und auch nicht unsinnigste Trend, ist dieses, wie hast du das schon genannt, Rechenleistung pro Watt, nee, wie hieß das?
Ja, Watt pro Leistungs, also pro das Verhältnis.
Leistung. Okay, also das heißt eigentlich im Endeffekt, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir malen ein Apfelmännchen, auch mit unserem Rechner. Apfelmännchen ist ja so ein kleines, schönes Fraktal, was verbraucht viel Prozessorzeit. Und wir beobachten jetzt, wie viel Strom verbraucht mein ganzer Rechner, um das zu malen. Und das setzen wir jetzt im Verhältnis. Jetzt gucken wir uns verschiedene Rechner an und sagen, die malen alle den in der und der Zeit und verbrauchen da so und so viel Strom. Also der Stromverbrauch ist plötzlich ganz interessant geworden. Und da sagt Intel, das müssen wir jetzt auch wieder, wir wollen jetzt, ne, da gibt es noch keine, weil man muss da jetzt mal ganz fair sagen, Intel ist im Moment da ganz weit hinten, da hat AMD viel bessere Prozessoren eigentlich gebaut, weil sie natürlich mit ihrem Hightech-Netburst-Architektur Pentium 4 dachten, sie würden den brutalst geilsten Prozessorabräumer bringen. Das war jetzt auch vor ein paar Jahren her und keiner kauft ihn. Das ist ein richtiger Ladenhüter, weil der ist schlimmer, glaube ich, als jeder Stahlhochofen, nur wie man die Sachen nennt, also an Hitze und Stromverbrauch. Ist so. Deswegen haben die jetzt gemerkt, wir müssen irgendwie ganz schnell wechseln. Irgendwie Stromverbrauch und Takt, das ist irgendwie, was die Leute irgendwie im guten Verhältnis haben wollen. Und haben jetzt gesagt, angeblich diese Roadmap, das muss man mal wirklich sagen, Roadmap ist irgendwie noch nichts hergestellt. Ich bin da einfach auch ein bisschen Microsoft versaut, gebe ich offen zu. So Ankündigungen sagt erstmal nicht viel aus. Aber es heißt so, es heißt, sie haben super tolle, die nächste Generation, die nicht mehr auf diesem Pentium 4 Architektur baut, wird viel schneller, viel mehr Leistung haben, aber nur noch irgendwie, ich glaube, 2/3 des Stroms verbrauchen von jetzigen Prozessoren. Super, hört sich toll an. Kann sein, dass Apple das als Grund genommen hat. Ich bin mir da nicht so sicher.
Wenn man sich jetzt aber anguckt, wie die momentane Apple-Produktlinie aussieht, also die haben ja noch die alten G3-Rechner, die sind jetzt inzwischen, glaube ich, komplett ausgelaufen. Ich bin da nicht ganz mehr drin. Die wurden noch von Motorola hergestellt. Ach nee, die waren, ist auch egal. Jedenfalls die G4-Prozessoren, die nächste Chip-Generation, die Apple noch viel verbaut, die werden von Motorola hergestellt. Und die G5, die neuere Chip-Generation, kommt jetzt von IBM. Und Motorola hat auf der einen Seite Probleme mit den G4-Chips, die momentan in den Laptops von Apple stecken, weil die werden einfach nicht schneller. Die werden nicht stärker, also die G4-Prozessoren, die vor dieses Jahr verbaut werden, sind von der Leistung her fast identisch mit denen, die letztes Jahr oder vorletztes Jahr verbaut wurden. Die G5-Prozessoren, die IBM herstellt, auf der anderen Seite sind plötzlich totale Leistungsschlucker geworden, die extrem heiß werden. Wenn man sich so einen G5-Tower anguckt, der hat nicht einen Lüfter und auch nicht zwei Lüfter, der hat, glaube ich, insgesamt 8 Lüfter. Das ist irgendwie,
aber es ist ja noch eine zweite Sache, wenn wir jetzt aus der Kiste nochmal zurück. Du willst noch zu Ende erzählen.
Problem ist jetzt irgendwie, die ganze Apple-Community steht natürlich auf die Powerbooks, weil das mit Abstand irgendwie der schickste Rechner ist, den Apple herstellt. Und jetzt wartet die Community seit Ewigkeiten auf ein G5-Powerbook. Und immer wieder zu jeder irgendwie Keynote, es gibt ja insgesamt so 3 große Konferenzen, wo Steve Jobs die Keynotes gibt pro Jahr. Jedes Mal gibt es am Anfang immer diese Gerüchte, hoffentlich gibt es dieses Mal ein G5-Powerbook, hoffentlich gibt es dieses Jahr. Und es gibt keine. Und jetzt ist so die Frage, Apple hat sich ja stark irgendwie positioniert mit ihren leistungsfähigen, guten Laptops, die auch viel gekauft wurden, gerade in Zeiten, wo irgendwie Intel da nicht mithalten konnte. Und das ist irgendwie eine Domäne, wo Apple momentan ganz stark abgehängt wird.
Also wir sind jetzt gerade dabei zu analysieren, warum Apple vielleicht doch nicht mehr mit IBM weiterarbeiten will. Das würde man so. Genau. Da gibt es ja noch den zweiten Punkt, der, glaube ich, auch nicht zu verachten ist. Jedenfalls, wenn man so analytisch und tiefenpsychologisch, wie wir manchmal unterwegs sind, Steve Jobs beobachtet, ist ja so, dass Steve Jobs ja auch vor zwei Jahren, den G5-Power-Prozessor eben mit 2 Gigahertz angekündigt hat. Und den gibt's auch noch nicht. Also es geht ja nicht nur einfach um den Stromverbrauch.
3, glaube ich. 3 Gigahertz, oder?
Oder 3, ja. Ich habe ja kein Apple. Da verlasse ich mich jetzt ein bisschen auf. Jedenfalls hat er irgendwie großmündig angekündigt, es wird den zum Ende des Jahres geben. Also wie ihr merkt, so ganz Gigahertz kann man nicht ganz vernachlässigen. Aber hat IBM das nicht hergestellt. Also hat es jedenfalls nicht bis jetzt. Das ist auch nochmal ein anderer Grund, warum es nicht. Da kann man auch spekulieren. Jedenfalls stand Steve Jobs ein bisschen blöd vor da.
Genau.
Und wir wissen, dass er ja doch ein etwas jähzorniger Mensch ist, der sowas, glaube ich, nicht gut verknusen kann.
Ja, wenn wir uns jetzt Steve Jobs noch genauer angucken, dann merkt man auch, dass dieser Mensch ein starker Egomane ist, mit dem es wahrscheinlich auch gar nicht so fürchterlich einfach ist, Geschäfte zu machen. Und dass Steve Jobs auch relativ starke Abneigungen anderen Firmen gegenüber entwickeln kann und dementsprechend auch bestimmte Ansprüche an seine Geschäftspartner hat. Jetzt gucken wir uns mal an, was IBM so weiterhin herstellt, außer natürlich die Power 5 PC, irgendwie Chips, die sie für ihre eigenen Computer verbauen und den G5, den sie für den Apple verkaufen. Dann stellen wir fest, dass IBM plötzlich neue Geschäftspartner hat, nämlich Microsoft.
Das Sony, wolltest du jetzt schon aufmachen?
Nintendo.
Sony.
Ja. Alle 3 großen Konsolen, die jetzt demnächst auf den Markt kommen, die nächste Generation, nämlich eben die Microsoft Xbox 386, 360.
Damit du 360 Tage im Jahr spielst.
Genau. Die Sony PlayStation 3 und Nintendo Revolution werden alle IBM Power-PC-Chips haben. Aber nicht irgendwie diese krebligen G5-Dinger, die sie Apple verkaufen, sondern ganz neue, sexy, Dual-Core, interessante Dinge.
Triple-Core, ne? Die Microsoft.
Was immer das heißt, also was das genau heißt, interessiert uns jetzt in diesem Zusammenhang nicht besonders. Das Besondere daran ist, dass IBM ganz offensichtlich die Innovationskräfte und die Produktionskapazitäten, die ihnen zur Verfügung stehen, nicht Apple zukommen lässt in naher Zukunft, sondern eben gerade im Endeffekt Apples Konkurrent Microsoft unter anderem. Und Apple Schwierigkeiten hat, die eigenen Kunden zu befriedigen, weil IBM nicht in der Lage ist, schnellere Prozessoren herzustellen oder Prozessoren, die nicht so heiß werden, dass man irgendwie kleine Notebooks bauen kann.
Also ich glaube, man kann nochmal kurz zusammenfassen, was spekulativ ist. Wir sind immer noch rein spekulativ, das wird auch bis zum Ende der Sendung oder bis zum nächsten Thema besser gesagt so bleiben. Apple nicht zufrieden war, ist einmal, dass sie eigentlich gern leistungsfähigere Prozessoren, also schnellere Prozessoren entweder haben möchten, parallel dazu stromsparende Position. Ne? Wir haben einmal diesen G5, das ist sozusagen der schnellste, den sie haben. Der schluckt so viel Strom, dass man den nicht gut in Notebooks verarbeiten kann. Andererseits ist der aber auch nicht so schnell, wie Steve Jobs angekündigt hat, und in Desktops zu verarbeiten. Also da ist so ein bisschen irgendwie Stillstand für Apple. So, also da scheint IBM nicht besonders so da hinterher zu sein, wie sie eigentlich könnten, weil wir wissen alle, IBM ist ja auch nicht ein kleiner Fisch in diesem ganzen Spiel, sondern Apple scheint sich da sehr auf den Spiele-Konsolen-Markt, weil egal welche
von IBM, nicht Apple.
Ja, IBM. Egal welche Konsole sich durchsetzt, IBM wird auf jeden Fall mit Gewinn dabei sein. Das muss man einfach sagen, ist ein genialer Schachzug. Wir wissen auch alle, Spielekonsolen ist ein wirklich boomender Markt. Das Wachstumsraten jenseits von allen anderen. Und also da war Apple einfach nicht mehr zufrieden. Das haben wir, glaube ich, auseinandergenommen, warum Apple da nicht mehr wollte.
Nicht zufrieden und eventuell auch beleidigt.
Ich glaube auch. Also ich glaube, ein bisschen war da auch eine Beleidigung.
Aber
also,
jetzt mal davon ab. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir leben in einer Welt, wo eigentlich IBM auf sein Wort noch Wert legt und morgen irgendwie die Schublade aufmacht und supergeile Prozessoren für Apple rausholt. Dann kann es aber noch andere Gründe geben, warum Apple eventuell darüber nachdenkt, auf Intel-Chips zu wechseln.
Genau. Das gibt es gibt ja das Wohnzimmer zum Beispiel.
Das Wohnzimmer. Und da gibt es, was macht man so auf dem Fernseher, wenn keine Shows laufen? Dann guckt man Filme, ne? Soweit ich mich erinnere.
Und Apple hat ja schon eigentlich eine relativ gute Erfahrung und auch sich gut positioniert, was Musik betrifft.
Genau, und dann haben sie weiterhin noch einen CEO, nämlich Steve Jobs, der ist ja noch Chef von so einer